ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Mit Michael Castricius. Die deutsche Misere zeigt sich auch bei Innovationen, bei Zukunftstechnologien. Nicht zuletzt China ist uns da weit voraus. Entsprechend fordern Politiker immer wieder, da müssen wir ran, wir müssen aufholen. Auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner versprach noch im Oktober, unter anderem bei der Wissenschaft, nicht zu sparen. Das habe für ihn absolute Priorität. Mit dem Versprechen hat er sich wohl versprochen. 250 Millionen Euro weniger soll der Berliner Hochschul- und Wissenschaftsbereich 2025 bekommen. Allein der Innovationsoffensive werden 80% der Mittel gestrichen. Darüber hat heute der zuständige Ausschuss im Abgeordnetenhaus diskutiert. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann berichtet.
Gucken, was geht, ist die Devise von Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra angesichts von Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro in ihrem Ressort. Wegen der Etatkürzungen für 2025 will die Senatorin die Verträge mit den Berliner Hochschulen nachverhandeln.
Da steht ja nicht nur drin, die Hochschulen bekommen Geld, sondern steht ja auch drin, was sie dafür zu leisten haben.
Sie werde daher Gespräche mit den Hochschulen zum Beispiel darüber führen, wie viele Lehramtsstudierende künftig gebraucht werden und von den Universitäten ausgebildet werden können. Bisher ist das Ziel verabredet, die Lehramtsabsolventenzahlen von 2000 auf jährlich 2500 zu steigern. Die Wissenschaftssenatorin signalisiert aber auch, dass sie in einzelnen Punkten Korrekturbedarf sehe, etwa bei der Berlin Quantum Alliance, die die Quantenforschung bündeln und gemeinsame Initiativen mit der Berliner Wirtschaft entwickeln soll. In der Einrichtung gebe es Menschen mit Arbeitsverträgen, so Ciborra. Laut der bisherigen Streichliste soll im kommenden Jahr für die Einrichtung die Förderung von rund 6 Millionen Euro allerdings wegfallen. Aus Sicht des Co-Direktors der Berlin Quantum Alliance, Manusher Shamsrizi, wäre das ein Schreckensszenario.
Wenn wir von 100%iger Finanzierung auf eine 0%ige Finanzierung herunterfahren müssten, dann würde natürlich all das nicht nur gefährdet, sondern höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen, woran wir hier arbeiten. Und das ist ja nicht nur wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich von höchster Relevanz für Berlin und darüber hinaus. Wäre also schon eine Tragödie für uns.
Der CDU-Abgeordnete Adrian Grasse signalisiert, wie die Wissenschaftssenatorin bei der Berlin Quantum Alliance noch umschichten zu wollen. Denn das sei eines der wichtigsten Forschungsfelder in Berlin.
Das wollen wir auch weiter zum Strahlen bringen.
Tobias Schulze von der oppositionellen Linken nennt das Vorgehen des Senats fahrlässig und verantwortungslos.
Da stehen ja Stellen dahinter, es stehen persönliche Schicksale und Existenzen dahinter, es stehen ganze Forschungsfelder und Bereiche dahinter.
Die Grünen-Abgeordnete Marianne Burkhardt-Eulitz mahnt, Verträge müssten eingehalten werden. Im Parlament wird noch daran gearbeitet, dass für einzelne Einrichtungen, die Kürzungen nicht stemmen können, die bisherige Förderung erhalten bleibt. Am 19. Dezember soll der Nachtragshaushalt für das kommende Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet werden.
Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann. 10 Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg steht die künftige Regierungskoalition in den Startlöchern. SPD und BSW raufen sich zusammen. Morgen setzt der neue Landtag seine Arbeit fort. Die Abgeordneten kommen zur zweiten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen da mehrere Anträge der AfD. Das Bündnis Sarah Wagenknecht sieht diese kritisch. Es gehe der AfD da vor allem darum, die künftige Regierungspartei BSW zu testen. Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
Frieden in Europa schaffen für eine Politik der Deeskalation ist der AfD-Antrag überschrieben. Drin steht unter anderem ein knappes Zitat aus dem Landtagswahlprogramm der Wagenknecht-Partei, kompromisslos für den Frieden sich einzusetzen. Dazu die Ablehnung von Marschflugkörpern auf dem Bundesgebiet, ein Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine. Wichtige Punkte aus dem Wahlkampf, dazu müsse das BSW jetzt doch stehen, meint AfD-Landtagsfraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt.
Ach, wir halten keine Stöckchen hin. Es sind wirklich wichtige Themen. Der Antrag zur Friedenspolitik. Und da geht es darum, dass man einfach alle Kräfte einsetzt, damit man auch in der Ukraine zu einer friedlichen Lösung kommt. Wenn wir Formulierungen zitieren, die die anderen gesagt haben, dann ist es eben eine Brücke, die wir den anderen bauen.
Über die von Berndt angesprochene AfD-Brücke werde die Landtagsfraktion vom Bündnis Sarah Wagenknecht nicht gehen und darum mit Nein stimmen, macht BSW-Landtagsfraktionschef Robert Krumbach klar. Gemeinsam mit den Sozialdemokraten hat die Wagenknecht-Partei quasi einen Gegenantrag im Landtag zur Abstimmung gestellt, der den Krieg Putins völkerrechtswidrig nennt und eine diplomatische Lösung sowie Abrüstungsschritte fordert, sagt Krumbach.
Dass der Krieg in der Ukraine durch Waffenlieferungen verlängert wird, das ist gar keine Frage, das ist so. Aber es ist natürlich schwierig für eine Landesregierung gegenüber der US-Regierung, gegenüber Großbritannien, gegenüber Frankreich, da konkrete Maßnahmen und Schritte zu ergreifen. Ich denke, da muss man ganz anders vorgehen. Das ist Aufgabe der Bundesregierung.
In der morgigen zweiten Landtagssitzung seit der Wahl am 22. September kommt es quasi zu einer ersten Nagelprobe für die Liaison SPD-BSW. Dessen ist sich auch der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Daniel Keller bewusst. Gerade weil die Alternative für Deutschland im Ukraine-Konflikt auf bestehende unterschiedliche Sichten von Sozialdemokraten und BSW setzt.
Aber im Grundsätzlichen doch auch ähnliche, und die werden wir morgen kundtun. Und das ist natürlich, dass wir gemeinsam dafür stehen, und so schätze ich auch die Position von Olaf Scholz, der sich gerade in der Ukraine befindet, ein, dass der Krieg zügig auch diplomatisch beendet werden muss.
Daniel Keller, der Fraktionschef der SPD im Brandenburger Landtag. In zwei Berliner Gewerbegebieten hat es in der Nacht gebrannt, in Marzahn-Hellersdorf und in Lichtenberg. Mehrere Lastwagen und Pkw standen in Flammen. Polizei und Staatsschutz ermitteln, denn die sind sich ziemlich sicher, dass politische Motive dahinter stecken. Betroffen waren die Betonfirma Heidelberg Materials sowie der mexikanische Konzern Cemex. RBB24-Reporterin Birgit Radatz.
Gegen 3 Uhr in der Nacht sei das Feuer in der Gehrenseestraße in Neu-Hohenschönhausen ausgebrochen, bestätigt Timo Tischler, Pressesprecher bei der Berliner Feuerwehr. Dort brannten insgesamt 9 Fahrzeuge, 8 Lkw und ein Pkw. Fast zeitgleich ging ein Anruf vom Pyramidenring in Marzahn-Hellersdorf ein, auch hier mehrere brennende Lkw. 50 Einsatzkräfte und 2 Stunden brauchte es, um die Brandherde zu löschen. Die Versorgung mit Löschwasser stellte eine zusätzliche Herausforderung dar, so Tischler.
Es ist für die Einsatzkräfte natürlich eine Herausforderung, gerade auch auf solch großen Industriegebieten, dann die unterschiedlichen Brandherde zu lokalisieren. In diesem Fall waren es auch mehrere räumlich voneinander getrennte Brandherde auf beiden Einsatzstellen. Der Aufbau der zusätzlichen Wasserversorgung benötigt dann zusätzliche Einsatzkräfte vor Ort und stellt sich dann auch zeitintensiver dar.
Zur Höhe des Schadens wollten beide Unternehmen noch keine Aussagen machen. Auch nicht, ob die Objekte in der Nacht überwacht waren. Die Polizei geht derzeit jedenfalls von Brandstiftung aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Denn auf beide Betonunternehmen, Cemex und Heidelberg Materials, wurden vergangenes Jahr schon einmal mutmaßlich Brandanschläge verübt. Am frühen Nachmittag dann taucht ein Bekennerschreiben auf der Plattform in die Media auf. Verfasst ist es wie auch vergangenes Jahr von einer Gruppe, die sich Switch-Off nennt. Als Grund nennt die Gruppe die Verantwortung der Firmen in Projekten der Naturzerstörung und des Kolonialismus, wie sie schreiben. Stefan Petersen-Schürmann, Sprecher der Berliner Polizei.
Die Täter sind bisher unbekannt. Es ist niemand vor Ort angetroffen worden. Die Ermittlungen laufen dahingehend jetzt. Also im Moment sind die Ermittlungen am Anfang und der polizeiliche Staatsschutz kümmert sich jetzt um den Fall.
Die Staatsanwaltschaft ermittle jedoch immer noch im Fall von vor einem Jahr, schreibt ein Sprecher. Damals brannten kurz nach Weihnachten am Cemex-Standort in Berlin-Kreuzberg mehrere Zementsilos, das Hauptgebäude und 5 Fahrzeuge der Heidelberg Materials. Damals hieß es in einem Bekennerschreiben, ebenfalls geschrieben von der Gruppe Switch-Off, man wollte damit darauf aufmerksam machen, dass die Zementindustrie fast 10% der Kohlendioxide ausstoße und damit umweltschädlicher sei als der Flugverkehr. Ein Sprecher des Bundeskriminalamtes schreibt dazu lediglich, dem BKA seien die Veröffentlichungen und Straftaten im Zusammenhang mit der Initiative Switch-Off bekannt.
Informationen von rbb24-Reporterin Birgit Radatz. Unfälle auf dem Wasser sind in Berlin zum Glück selten. Gestern aber gab es einen Zusammenstoß mit tödlichen Folgen. In Spandau kollidierten ein Ruderboot und ein Frachter. Das Ruderboot sank, 3 Ruderinnen konnten an Land schwimmen, die 4. aber wurde zwar noch von einem Rettungsboot ans Ufer gebracht und reanimiert, aber letztlich erfolglos. Sie verstarb. RBB24-Reporterin Annette Mirsch berichtet.
Die Dischinger Brücke in Spandau. Die breite Havelwasserstraße macht darunter eine große Kurve. Hier in der Nähe ereignete sich laut Polizei das Unglück. Kleingärten und Wohnhäuser säumen das Ufer von der Landseite. Im Wasser liegen viele Lastenkähne, die dieser Spaziergänger gern beobachtet.
Die legen nur an und warten, bis sie weiterkommen. Manche fahren hier zum Kraftwerk Reuter, bringen Kohle. Und da geht immer nur eine gewisse Anzahl. Und dann kriegen die über Funk Bescheid und dann fahren die hin und entladen.
Also viel Verkehr hier auf dem Wasser, eigentlich meist unfallfrei. Am Sonntag waren hier besonders viele Ruderboote unterwegs. Offenbar waren die auf dem Rückweg von einer Sternfahrt. Den Unfall hat dieser Herr zwar nicht gesehen, aber für ihn gibt es nur eine mögliche Erklärung.
Ich meine, die haben irgendeinen Fehler gemacht, die Ruderer, weil das war ja hier so eine Schubeinheit. Und Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. Immer. Der kann ja mit so einem Schubverband kann der nicht auf einmal ausweichen. Das geht nicht.
Doch das ist nur eine Vermutung. Die Unfallursache ist weiter unklar, sagt die Berliner Polizei. Deshalb wurde bislang auch noch kein Strafverfahren eingeleitet. Die Wasserschutzpolizei und das Wasserschifffahrtsamt klären derzeit den Unfallhergang auf. Die Besatzungen des Ruderbootes wie auch des Lastenschiffes sollen von dem Unglück schwer getroffen sein. Im Ruderboot waren 4 Frauen zwischen 56 und 70 Jahren unterwegs. Sie sollen zu einem Ruderclub aus Wannsee zählen. Eine Frau hat den Unfall nicht überlebt, die anderen kamen ins Krankenhaus. 2 von diesen konnten inzwischen wieder entlassen werden. Tödliche Unfälle auf Berliner Wasserstraßen sind eher selten. Laut Landesruderverband hat Berlin rund 60 Rudervereine und etwa 10.000 aktive Mitglieder.
Informationen von Annette Mirsch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Es ist ein inzwischen sehr seltener Beruf. Umso mehr freuen sich wahrscheinlich viele Reiterinnen und Reiter, dass es sie gibt. Luisa Köhne, Sattlermeisterin. In Berlin-Lichterfelde, in ihrer eigenen Sattlerei, stellt sie Sattel her oder repariert sie. Gerade ist sie an einem schweren schwarzen Sattel mit einer Naht beschäftigt.
Ist auf jeden Fall körperlich anstrengend. Ist nicht zu unterschätzen, vor allem die Kraft, die man in Fingern und Oberarmen braucht. Das heißt, dieser Bereich ist besonders beansprucht. Und da wächst man aber rein. Man könnte das abnähen und das durch eine Sattelnähmaschine ziehen. Aber dann geht die Handarbeit so ein bisschen flöten. Und es sieht tatsächlich nicht so schön aus, weil es nicht ganz so abgestimmt ist mit dem Leder. Ist ja auch ein Naturmaterial. Man muss immer ein bisschen darauf achten, dass es quasi der Narbung folgt. Und eine Maschine haut natürlich nur rüber.
Luisa Köhne baut schon seit 23 Jahren Pferdesättel, seit 2010 als Meisterin. Viele Sattlerinnen und Sattler heutzutage sind eher mit Innenverkleidungen von Autos oder Booten beschäftigt. In der Reitsportsattlerei von Luisa Köhne wird der Beruf noch in seiner ursprünglichen Bedeutung ausgeübt. Hier werden hochwertige Dressursättel gefertigt. Ein Dressursattel besteht aus mehr als 60 Teilen. Ein anspruchsvolles Handwerk, das hierzulande langsam ausstirbt. Zu teuer, zu hart. Konstantina Proio hat sich trotzdem dafür entschieden. Sie macht seit letztem Jahr ihre Ausbildung hier in der Sattlerei. Sie ist ein großer Fan von Leder und dessen unglaublicher Vielseitigkeit.
Ich kann mein Tempo hier arbeiten. Ich kann vor allem auch eigene Sachen hier fertig bekommen, wenn ich möchte. Luisa ist auch sehr entspannt, was die Arbeitszeiten angeht. Wir sind weniger ein Team, wir sind eigentlich nur mittlerweile eine kleine Familie.
Regelmäßig fahren die beiden Frauen nach Nutetal. Hier zwischen Potsdam und Berlin liegt die große Reitanlage Equi-Univers. Viele Pferde hier tragen die handgefertigten Sättel von Luisa und Konstantina. Die Begegnungen zwischen ihnen und den Pferdebesitzerinnen und Besitzern beim Anpassen und Kontrollieren der Sättel ist immer was Besonderes, findet die Sattlermeisterin.
Uns verbindet halt insgesamt die Liebe zum Pferd und das macht unglaublich viel aus. Dass man quasi gemeinsam eine Mission hat.
So ein handgefertigter Ledersattel ist mit 4.000 bis 5.000 Euro alles andere als ein Schnäppchen. Doch für die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter ist ein passgenauer Sattel unverzichtbar. Dafür muss die Sattlerin die Biomechanik des Pferdes gut kennen. Der Trapezmuskel zum Beispiel, der beim Pferd vom Halsbereich in den Schulter- und vorderen Rückenbereich übergeht, der ist beim Sattelnähen immer im Fokus, da er für das Wohlbefinden des Pferdes von großer Bedeutung ist.
Der Trapezmuskel ist ganz dünn, der ist nur 1 Zentimeter dick und hat keine Tragfähigkeit, das heißt, da darf kein Druck drauf kommen. Dementsprechend nähen wir ihn ab, damit halt der Sattel diesen Bereich frei hält.
In der Reitanlage wird getestet, ob der Sattel perfekt sitzt. Der Körperbau eines Pferdes ändert sich nämlich sein ganzes Leben lang, ähnlich wie der des Reiters. David Kunert ist Bereiter für Equi-Univers und ein glühender Fan von der kleinen Berliner Sattlerei.
Für mich ist es enorm wichtig, weil passt der Sattel nicht, habe ich gesundheitliche Probleme wie Rückenleiden und so weiter. Und da sind wir einfach super begeistert von Luisas Arbeit, weil seitdem haben wir sehr, sehr viel optimiert.
Neben Konstantina arbeiten noch zwei weitere junge Frauen in der Sattlerei in Berlin-Lichterfelde bei Chefin Luisa Köhne.
Ich weiß nicht, ob das ganz politisch korrekt ist. Und zwar ist es so, dass ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir so ein junges, weibliches Team sind, weil einfach dem, also jungen Frauen die Perspektive im Handwerk und in der Selbstverwirklichung zu geben, ist auch ein bisschen meine Mission und etwas, worauf ich stolz bin, dass ich das so aufgebaut habe. Ja.
Und dass sie so einen aussterbenden Beruf am Leben hält, darauf kann die Sattlermeisterin auch stolz sein.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen, gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.